Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr auch heute Abend hierher gekommen seid. Wir möchten heute weitergehen durch die Reihe der Jünger Jesu. Und ich weiß nicht, ob ihr das persönlich kennt, aber wir sind eigentlich ständig konfrontiert mit Vorurteilen. Wir bilden uns eigentlich ständig Meinungen und Sichtweisen über Dinge und Personen, ohne es wirklich zu kennen, ohne es wirklich zu wissen. Manchmal schnappen wir dann Dinge auf, wir hören es, sind geprägt davon, was wir hören, was wir wissen, was wir sehen vielleicht, was wir erlebt haben. Und das ist dann oft die Grundlage für unsere Voreingenommenheit und Vorurteile. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem eigenen Leben gut kennst, aber bei mir war das so, bereits als ich Kind war, wurde mir beigebracht, die Autofahrer aus dem Bereich Landkreis Waiblingen, WN, sind die schlimmsten Autofahrer. Wenn so einer vor dir ist und er macht irgendwas falsch, er wechselt die Spur zu spät, er vergisst zu blinken oder sonstiges, dann kommt immer ein Kommentar von mir oder meiner Frau, war ja klar. Der kann ja gar nicht anders fahren, der kommt ja aus Waiblingen. Als ich ausgelernt war und zu einer neuen Firma kam und dort angefangen hatte, wurde ich direkt vorgewarnt, wie die einzelnen Menschen so sind. Und mir wurde gesagt, oh, bei dem musst du aufpassen. Der ist so ein bisschen hinterhältig, wenn mal was vorfällt. Der ist cool, mit dem kannst du öfter einen Kaffee trinken. Mit dem musst du Kontakte knüpfen, weil wenn du was Besonderes brauchst, der kann es dir bauen oder der kann es dir beschaffen. Und so war ich voller Vorurteile schon an meinem ersten Arbeitstag in dieser Firma. Als ich in die Berufsschule kam, fragte der Lehrer, wer aus einer gewissen Realschule hier in der Gegend kommt, ein Ort weiter, ein bisschen größer als Böbingen. Ich sage den Namen nicht und diese Person, sie sollten strecken. Und er sagte, okay, wir müssen einiges nachholen. Ich kam nicht aus dieser Realschule, aber dieser Lehrer hatte definitiv Vorurteile. Es ist auch nicht so mit Ortschaften, die wir kennen, Städte, dass wir sagen, oh, die Menschen dort sind so unfreundlich. Die grüßen einen gar nicht. Und immer wieder, wenn Menschen hören, dass ich in Bartholomä aufgewachsen bin, dann fragen sie mich, in Bartholomä liegt immer Schnee, oder? Sage ich, ja, nur nicht im August. Ist der einzige Monat, sonst ist da immer Schnee. Und vielleicht sind wir auch voreingenommen wegen Beamter, dass wir sagen, die Beamten, die fahren zur Arbeit, aber die arbeiten nicht. Vielleicht ist das auch mehr als ein Vorurteil, ich weiß es nicht. Und vielleicht würden wir sagen, Russlanddeutsche sind. Aber vielleicht sage ich lieber nichts dazu, weil wir wollen ja die Bibelstunde noch anhören. Ich denke, wir alle kennen Vorurteile, nicht wahr? Und wir könnten verschiedene Vorurteile nennen, die wir in unserem Leben schon mal gefunden haben. Aber meistens gehen wir nicht durch den Tag und sagen, da habe ich ein Vorurteil und da habe ich ein Vorurteil. Wir erkennen sie nicht als Vorurteile in unserem Leben, aber sie sind da. Und ich bin mir sicher, dass ihr das nachvollziehen könnt, weil ihr auch das in eurem Leben immer wieder finden werdet oder finden könnt. Und heute wollen wir zu einem neuen Jünger kommen in unserer Reihe. Es ist einer, der durchaus etwas mit mir zu tun hat. Ich habe den gleichen Spitznamen irgendwann mal bekommen in meiner Jugendzeit. Es ist Bartholomäus. Und wir haben uns letztes Mal mit Philippus beschäftigt. Philippus der Kurzsichtige und haben uns dabei auch angesehen, dass Philippus von dieser zweiten Gruppe von Jüngern, ist hier auf dieser Tabelle ganz gut zu sehen, dass Philippus so ein bisschen dieser Anführer ist aus dieser zweiten Gruppe, weil er immer als erste Person genannt wird. Und das war so üblich, die Person, die anführt, die Person, die ein Stück weit anleitet, die wird immer als erstes genannt. Nun, heute wollen wir uns mit der Person nach Philippus beschäftigen, Bartholomäus. Und ich kann schon richtig fühlen, wie ihr euch alle zurücklehnt und innerlich denkt, da bin ich mal gespannt, was der sich heute aus den Fingern saugt. Und ja, auf den ersten Blick ist Bartholomäus durchaus nicht eine Person, über die uns viel berichtet wird in der Bibel. Aber lasst uns einmal so ein bisschen festhalten, worum es heute gehen soll. Wir wollen uns Bartholomäus, den Aufrichtigen, anschauen. Dafür ist er ein Stück weit bekannt geworden. Und ich möchte einmal darauf eingehen, was wir eigentlich schon über ihn wissen. Wir können über seine Namensbedeutung sagen, dass Bartholomäus bedeutet Sohn des Ptolemai oder Sohn des Talmai. Und das sagt uns nicht sehr viel. Wir kennen seinen Vater sozusagen nicht aus der Bibel. Aber wir können davon ausgehen, dass das nicht sein einziger Name war. Das war so ein bisschen der Spitzname oder der Familienname. Aber das war höchstwahrscheinlich nicht sein Vorname. Wir können ziemlich sicher sein, und ich will es gleich erklären, warum, dass sein eigentlicher Vorname Nathanael war. Und ich will kurz darauf eingehen, aus welchen Gründen wir das so schließen können. Die Bibel sagt zwar nicht ganz konkret, dass das die gleiche Person ist, aber es gibt viele Hinweise dafür. So, der erste Hinweis wäre, wir haben die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Und in diesen Aufzählungen, also die Tabelle, die wir vorher gesehen haben, es gibt ja insgesamt 4 Aufzählungen, in jedem dieser Evangelien eine und in der Apostelgeschichte eine. Und in jeder dieser Aufzählungen kommt Bartholomäus vor. Aber in Johannes, im gesamten Johannesevangelium, kommt Bartholomäus nie vor. Er wird nie genannt, sondern Nathanael kommt vor. Einmal bei seiner Berufung in Kapitel 1, aber auch nachdem Jesus auferstanden war und die Jünger dann beim Fischen waren, da war er auch dabei. Der zweite Hinweis, den wir finden, ist, dass in den Evangelien Bartholomäus immer nach Philippus genannt wird und sie werden auch oft mit einem und verbunden. Philippus und Bartholomäus, so finden wir es immer vor. Also es wird damit deutlich, nicht durch ein Komma, sondern durch ein und, dass sie zusammengehörten, dass sie verbunden waren, dass sie sehr enge Freunde gewesen sein müssen, dass sie sich viel näher standen, als andere Jünger sich zueinander nahe standen und sie sozusagen enge Vertraute waren. Und im Johannesevangelium wird dann dieser Philippus in Verbindung mit Nathanael gebracht, in eine engere Verbindung mit ihm, als ein Freund, den er aufsucht, um Jesus zu finden oder um ihm von Jesus zu erzählen, damit er ihn zu Jesus bringen kann. Natürlich noch ein letztes Indiz, dass Nathanael in Kapitel 21, Vers 2, den Vers werden wir auch gleich noch lesen, als Jünger identifiziert wird, als einer der Jünger, aber in der Auflistung ja gar nicht vorkommt, scheint also sehr ausdrücklich zu sein, dass es sich hier um dieselbe Person handelt, was eigentlich kirchengeschichtlich auch immer so mit überliefert wurde. Ich wollte nur kurz aufzeigen, warum wir sehr sicher davon ausgehen können. Und da sich jetzt keiner von euch beschwert hat, gehen wir einfach alle gemeinsam im Kollektiv davon aus, dass Bartholomäus und Nathanael die gleiche Person sind und betrachten vor allem an diese Stellen, die wir von ihm wissen und von ihm erfahren. In Johannes Kapitel 21, Vers 2, ihr dürft gern einmal mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, da bekommen wir noch ein bisschen Informationen über diesen Nathanael. Johannes Kapitel 21, Vers 2. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Auch diese Stelle haben wir uns schon einmal angeschaut. Und hier können wir aus dieser Stelle wissen wir, dass Nathanael aus Kana stammt. Das ist in den umliegenden Orten auch bekannt gewesen, rund um den See Genezareth, eine etwas abgelegene und recht unwichtige Stadt. Und wir kennen sie von der Hochzeit von Kana. Ansonsten ist sie recht unbedeutend, aber dort auf dieser Hochzeit hat Jesus Wasser zu Wein gemacht. Und ansonsten können wir nicht viel über diesen Mann wissen. Können vermuten, dass er Fischer war, wenn er mit Petrus und den anderen wieder fischen geht und sich ihnen anschließt. Das legt der Text nahe, aber viel mehr können wir darüber nicht sagen oder nicht wissen über ihn als Person. Er kommt also auch aus der gleichen Gegend wie all die anderen Jünger, die wir uns bis hierher angeschaut haben. Und jetzt wollen wir gerne gemeinsam in den Text starten, in Johannes Kapitel 1. Das ist der Text, den wir uns heute vor allem anschauen wollen, weil wir hier am ausführlichsten was mitbekommen. Und ich werde immer wieder springen zwischen dem Namen Nathanael und Bartholomäus, damit es nicht langweilig wird, aber es wird immer die gleiche Person bleiben. Lasst uns diesen Text einmal gemeinsam lesen, Johannes Kapitel 1 ab Vers 45. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat. Und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josefs, den von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortet ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Soweit der Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Und das Erste, das wir gleich beobachten wollen, ist Vorurteile gegenüber Jesus. Also der Philippus, er findet Jesus zuerst, er hat eine Begegnung mit Jesus und das Erste, das er macht, ist, er rennt zu seinem Freund und der sucht ihn. Das können wir wissen, weil der Text sagt, er findet diesen Nathanael und um etwas zu finden, muss man suchen. Deswegen hat er ihn höchstwahrscheinlich gesucht. Und Philippus erzählt dann diesem Nathanael, wen er gefunden hat. Und es muss für ihn eine sehr wichtige und seine aufregende Nachricht gewesen sein, weil er denjenigen gefunden hat, von dem Mose geschrieben hat, von dem die Propheten geschrieben haben. Kurz gesagt, er hält ihn für den Messias, der oberste Hirte, der Retter der Welt. Und Philippus, er lüftet dieses Geheimnis, wer es ist, und er sagt, es ist Jesus, der Sohn von Josef in Nazareth. Und Nathanael antwortet dann mit einer ersten Frage und sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und hier geht es Nathanael erstmal gar nicht so sehr um den biblischen Rahmen. Er sagt nicht, also so wie ich die Bibel verstanden habe, muss der König der Juden nicht in Bethlehem zur Welt kommen? Und er sagt auch nicht, wird er nicht irgendwie von Jerusalem aus herrschen? Oder wie war das nochmal? Er antwortet nicht mit diesen Worten und hinterfragt das irgendwie, sondern seine Antwort ist sehr persönlich und sehr an Zweifel gebunden über die Aussage von Philippus und er fragt, kann aus Nazareth überhaupt irgendetwas Gutes kommen? Er scheint voreingenommen zu sein gegenüber dieser Stadt und kann gar nicht glauben, dass der Messias aus dieser Stadt kommen würde oder kommen könnte. Und damit wir verstehen, woher diese Vorurteile gegen Nazareth ein bisschen kommen, ist es hilfreich, kurz eine weitere Stelle mit reinzunehmen, und zwar in Johannes Kapitel 7. Denn hier bezieht sich eine Geschichte oder eine Diskussion eben auf dieses Gebiet von der Gegend, aus der Jesus kam. Und zwar geht es hier darum, dass einige Diener von den Schriftgelehrten und Pharisäern losgeschickt worden sind, um mit Jesus zu reden und Jesus zu holen. Und sie kommen aber mit leeren Händen wieder zurück. Sie haben Jesus nicht mitgebracht. Und dann heißt es in Johannes 7, Vers 46, die Diener antworteten, niemals hat so ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen aber die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Da sprach Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworten und sprechen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufersteht. Und sie ging jeder in sein Haus. Also wir können auch an dieser Stelle sehen, hier wird es ein bisschen deutlicher, dass auch die Schriftgelehrten und Pharisäer eine gewisse Voreingenommenheit haben. Selbst als einer von ihnen, Nikodemus selbst, eine kritische Rückfrage stellt, warum sie alle Menschen über einen Kamm scheren, kommt eine schroffe Antwort und ein Vorurteil. Bist du etwa auch aus der Gegend? Also sie verachten diese Gegend. Und es ist kein unbedingt ein großes Vorrecht, wenn man aus dieser Gegend kommen würde. Von dort kommt nämlich nichts Gutes. Und sie fordern ihn auf, forsche doch nach, überleg doch ein bisschen, recherchiere doch mal ein bisschen. Und du merkst, wir haben recht, von dort kommt nichts Gescheites. Wir können also ziemlich schnell erkennen, dass Nazareth und die Gegend um Nazareth, und das hat sich eigentlich bis heute nicht wirklich geändert, keinen wirklich guten Ruf bei den Menschen hatte. Und Jesus erwähnt das auch selber, dass er dort nicht angenommen wurde in seiner eigenen Stadt. Und das sieht Nathanael höchstwahrscheinlich ähnlich. Er kommt aus Kana, was eigentlich in derselben Gegend liegt. Aber Nazareth ist noch ein bisschen besser. Nazareth hat noch so einen gewissen Knotenpunkt für Handelsstraßen. Und Kana ist noch ein bisschen abgelegener. Dort kommen die Menschen nicht einfach so vorbei, sondern Kana ist abgelegen. Wenn da jemand hin will, dann muss er das wirklich suchen. Da kommt niemand einfach so zufällig hin. Und hier wird sichtbar, dass es für Nathanael eine Art örtliche Rivalität gewesen sein muss. Und ich denke, das kennen wir auch aus unserer Gegend, nicht wahr? Also wir erleben das auch immer wieder, dass die einen schimpfen über die anderen und dann gibt es die in Oberböbingen und die in Unterböbingen und das gibt es so in jeder Ortschaft irgendwie. Da wird man dann vielleicht belächelt oder es gibt voreingenommene Kommentare dann. Aber worum geht es hier letztendlich? Wir sehen bei Nathanael eine Art Vorurteil und Voreingenommenheit. Und wenn wir das so ein bisschen biblisch bewerten, worum geht es dabei eigentlich? Vorurteile sind letztendlich ein schnelles Urteilen in unserem Herzen, das nicht auf Wahrheit beruht und auch nicht auf einer gerechten Prüfung. Und das ist etwas, das jeder von uns kennt, nicht wahr? Wir haben Meinungen, wir haben Sichtweisen und wir haben das nie wirklich geprüft. Wir haben es einfach übernommen. Wir haben ein Urteil in unserem Herzen gefällt, ohne mit betroffenen Menschen zu reden, ohne eine Sache zu prüfen, ohne ein ausgewogenes Bild herzustellen. Und wir alle neigen im Prinzip genau dazu, das zu tun, immer wieder in unserem Leben, gewisse Sichtweisen zu haben, die in uns geprägt werden, über Lebensweisen, wie man mit etwas umzugehen hat, über Personen, über Orte, Vorurteile zu haben, die sich aufbauen durch unsere Erfahrungen, durch unsere Prägung, durch unsere Umgebung. Und diese Vorurteile bergen letztendlich die Gefahr in sich. Und das ist wichtig, dass sie uns taub oder blind machen für die Wahrheit. Wir sind dann gar nicht bereit, uns korrigieren zu lassen, weil diese Gefahr ständig vor unserer Herzenstür lauert. Wir wissen es besser. Wir haben dieses Urteil schon in uns gefällt. Es muss nicht mehr gefällt werden. Und diese Gefahr, die bringt John Bunyan in einem seiner Bücher, das sehr gut ist, das kann ich sehr empfehlen, das heißt Der Heilige Krieg. Es ist ein allegorisches Buch, wo es um die Stadt der Menschenseele geht. Und das wurde neu aufgelegt. Es ist auch in letzter Zeit dann wieder gut gekauft und gelesen worden. Es sollte auf jeden Fall jeder Christ einmal gelesen haben. Und in diesem Buch beschreibt er, wie die Truppen Immanuels zu der Stadt Menschenseele kommen und dort das Evangelium verkündigen wollen, um diese Stadt zu retten. Und sie richten ihren Angriff dann auf ein bestimmtes Tor dieser Stadt, auf das Ohrtor. Dort soll das Evangelium gehört werden, weil der Glaube durch das Hören zustande kommt. Und der Feind, Diabolus nennt er sich, er will diese Stadt für sich gefangen halten, für seinen eigenen Willen. Und deshalb entschließt er sich, diesen Angriff entgegenzutreten. Mit folgender Idee, er nimmt eine Wache, die er aufstellt, und diese Wache nennt er der alte Herr Vorurteil. Das ist ein zorniger und krankhafter Bursche, nennt er ihn. Und er macht ihn zum Hauptmann an diesem Tor. Und er unterstellt ihm 60 Männer, die die tauben Männer genannt werden. Und die tauben Männer, sie sind genau richtig für diesen Dienst, weil sie sich weder um die Worte der Hauptmänner scheren, noch um die Soldaten. Und das beschreibt so gut und so eindrücklich, wie Vorurteile funktionieren. Sie machen nämlich taub, damit wir nicht das hören können, was wir hören sollen. Und das beschreibt er in diesem Buch so gut und so anschaulich, wie dadurch Menschen unzugänglich für das Evangelium gemacht werden, weil ihre eigenen Vorurteile sie für die Wahrheit taub machen. Und das bringt Bunyan in diesem Buch sehr gut auf den Punkt, wie dieser Vorurteil funktioniert. Und Jesus verurteilt das auch bei den Pharisäern, nicht wahr? Ihnen fehlt es nicht an Wissen über die Heiligen Schriften, sondern sie waren voreingenommen und dadurch nicht empfänglich dafür, was Jesus ihnen sagen wollte. Sie konnten es nicht hören. Sie haben es gehört, aber sie haben es nicht verstanden. Es ist nicht in ihr Herz vorgedrungen. Und genau das kann auch uns passieren in unserem Leben, wenn wir viel Vorurteil in unserem Herzen zulassen. Wenn wir Vorurteile in unserem Glauben an Jesus zulassen oder auf Jesus hin haben, werden wir für gewisse Aspekte und Wahrheiten blind in unserem Leben. Und das schadet dann der Beziehung zu Jesus selbst. Ich habe mich so gefragt, wo ist das bei mir so gewesen in meinem Glaubensleben? Wo kann ich das so nachempfinden, dieses Problem, das auch Nathanael hier hatte? Und ich habe mir so gedacht, vielleicht sind wir immer wieder auch in Gemeindestrukturen groß geworden, manche schon als Kind in einer Gemeinde, indem wir sagen, ja, Gemeinde muss so sein. So war Gemeinde immer. Als Kind habe ich schon so gelernt. Und diese Erfahrung, diese Prägung, sie bildet letztendlich Vorurteile gegen die Geschwister, die es irgendwie anders machen. Die es letztendlich automatisch nicht so gut machen. So wie wir es letzte Woche gehört haben, vielleicht durch die Kultur. Durch eine andere Kultur. Vielleicht sind wir dann voreingenommen gegenüber Glaubensgeschwistern, die bestimmte Lehrpunkte anders sehen. Und dann stempeln wir jemanden ab, weil er aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und wir sagen, oh, der kommt aus so einer richtig strengen Gemeinde, aus einer ganz konservativen Gemeinde. Da muss ich aufpassen, wahrscheinlich kennt er die Gnade noch nicht. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Oder es kommt jemand aus eher einer lockeren Gemeinde. Dann sagen wir, okay, der liest höchstwahrscheinlich seine Bibel nicht. Hat es nie gelernt. Oder es kommt jemand aus der charismatischen Gemeinde. Dann sagen wir, der kann wahrscheinlich bei einer Predigt gar nicht still sitzen, weil er nur den Lobpreis kennt. Oder andere Vorurteile, die uns aufgebaut haben, nur weil Menschen aus einer anderen Gemeindekultur kommen, als die, die wir vielleicht kennen. Oder vielleicht denkt man sich bei dem einen oder anderen Prediger, wenn er nach vorne kommt, ich weiß schon, was er sagt. Ich weiß schon, was sein Lieblingsthema ist. Nicht meins. Vielleicht kommst du in deinem Bibellesen an bestimmte Bibelstellen und bist geneigt, bestimmte Kapitel oder Absätze gar nicht so sehr zu lesen, weil du weißt ja, was da drin steht. Vielleicht hast du es auswendig gelernt und meinst, dieser Text kann jetzt gar nicht zu dir sprechen, weil du ihn so gut kennst, weil du ihn so oft gelesen hast. Er hat dir nichts Neues mehr zu sagen. Vielleicht redest du über eine Predigt, die du gehört hast und sagst, eigentlich, ich habe nichts Neues gelernt. Ich wusste schon alles, was der Prediger gesagt hat. Und vielleicht schaust du in deiner Erfahrung auf gewisse Themen und sagst, wir haben es immer so gemacht. Warum jetzt irgendetwas verändern? War alles vorher schlecht auf einmal? Auch diese Prägung kann uns zu gefährlichen Gedanken verleiten. Und letztendlich hat all das mit unserem Glauben an Jesus und mit unserer Sichtweise auf Jesus zu tun, weil dadurch sind wir auch voreingenommen gegen ihn. Da, wo Jesus dann zu uns sprechen will, wo er uns korrigieren will, können wir es nicht mehr hören. Weil wir so festgefahren sind, weil wir uns nichts mehr sagen lassen, weil unser Urteil feststeht. Und dann werden wir taub. Und in gewisser Weise befindet sich genau dort Nathanael. Und er hat diese Vorurteile gegen Jesus, weil er sagt, aus Nazareth kann doch gar nichts Gutes kommen. Was redest du da, Philippus? Aber wir dürfen eine kostbare Sache über den Charakter von Nathanael lernen, nämlich seine Aufrichtigkeit vor Jesus. Das ist das Zweite, das wir festhalten wollen. Denn Philippus erkennt scheinbar das Heilmittel gegen Vorurteile. Und zwar, das ist die Wahrheit. Das sind Fakten. Das ist das Auseinandersetzen mit der Wahrheit und dem, der die Wahrheit kennt. Das ist Jesus Christus. Und seine Aufforderung an Bartholomäus oder an Nathanael ist, komm und sieh. Komm mit und schaust dir an und du wirst es sehen. Und er soll sich selbst ein Bild davon machen. Ich weiß nicht, wie es dir in deinen Vorurteilen geht, aber bei mir in meinem Leben scheitert es schon meistens genau an diesem Punkt. Wenn ich mit jemandem rede und er sagt, du bist doch voreingenommen. Du hast doch nur Vorurteile. komm mit und wir prüfen das. Dann sage ich meistens schon, nee, keine Lust. Ich bin fest in meiner Meinung, warum das jetzt nochmal überdenken? Meistens scheitert es bei mir schon genau an diesem Punkt. Vielleicht sage ich so nicht, aber ich bleibe irgendwie auf meiner Meinung und rede drumherum, weil ich fest bin in meiner Ansicht. Meistens scheitert es schon genau an diesem Schritt. Komm und sieh. Aber Nathanael, er ist besser als ich und er folgt den Worten von Philippus und geht zu Jesus. Und Jesus sieht, wie Nathanael auf ihn zukommt und er ruft ihm oder sagt ihm diese Worte zu: Siehe, ein wahrhaftiger Israelit, in dem kein Trug ist. Und Jesus spricht diese Worte aus und Jesus ist nicht voreingenommen, sondern er sieht vor ihm einen waschechten Israeliten, der wahrhaftig ist, der aufrichtig ist, der es wirklich ernst meint mit der Wahrheit und dennoch noch Vorurteile in seinem Leben hat. Und Jesus, er sieht weiter als die äußere Schale des Menschen. Er sieht das Herz von Nathanael und natürlich auch die Vorurteile, die er hat. Und gleichzeitig sieht er das Trachten des Herzens. Und er spricht ihn nicht an und sagt, was hast du gerade gesagt gegen Nazareth? Sondern er spricht ihn an mit dem, was er in ihm sieht. Er sieht sein Herz. Und das spricht Jesus an. Nicht die äußeren Dinge. Nicht die letzten Worte, die er gesprochen hat, sondern sein Herz. Nathanael, er überlegt nicht lange, bis er seine Vorurteile äußert. Er macht kein Geheimnis draus, sondern er sagt es direkt offen und klar heraus. Aber als Jesus sich auf ihn zukommen sieht, spricht er etwas aus, das nur Jesus wissen kann und sonst niemand, weil er in die innersten Kammern des Menschen sieht. Und Nathanael fragt Jesus dann, woher kennst du mich? Er tut gar nicht bescheiden, sondern er merkt sehr wohl, dass Jesus ihn wirklich kennt und weiß, was in ihm vorgeht. Und Jesus sagt ihm, bevor Philippus dich unter diesem Feigenbaum gerufen hat, als du unter diesem Feigenbaum gesessen bist, da habe ich dich gesehen. Da sah ich dich. Und wisst ihr, die Häuser damals zu dieser Zeit, sie waren meistens sehr klein und auch sehr stickig innen. Da wurde viel gekocht, auch im Sommer, logischerweise, mit Feuer und mit Holz. Es war also sehr warm. Und meistens haben die Menschen noch alle in einem Raum geschlafen. Manchmal die Reichen, die hatten noch einen abgetrennten Raum. Aber ansonsten war es meistens ein recht kleines, bescheidenes Haus. Also nicht so wie wir mit unseren großen Häusern und vielen Zimmern und mehreren Stockwerken, sondern da war alles sehr, sehr klein und sparsam und bescheiden. Und weil es auch im Sommer so heiß war, hat man meistens Folgendes gemacht. Man hat um sein Haus herum einige Bäume gepflanzt und die wachsen dann in die Höhe und die geben dann dem Haus ein Stück weit Schatten, dass es um das Haus rum eben schattiger wird. Und so ein Feigenbaum, er wird ungefähr 4 bis 5 Meter groß und wächst so 7 Meter weit vielleicht und gibt dadurch sehr viel Schatten. Für viele Menschen damals waren diese Bäume ein Rückzugsort, wo man sich zurückgezogen hatte, wenn man allein sein wollte, wenn man nachdenken wollte. Und es kann gut sein, dass Nathanael genau das getan hat, dass er an seinen üblichen Ort gegangen ist, wo er sich zurückgezogen hat. Wir würden vielleicht sagen, das war sein stilles Kämmerlein. Und als er dort war, wie auch immer er diese Zeit dort vollbracht hat, Jesus hat ihn dort gesehen. Noch lange bevor Philippus zu ihm gekommen war, hat Jesus ihn gesehen. Und Nathanael, er ist hier aufrichtig an dieser Stelle und er lässt sich korrigieren und hält nicht mehr an seinem Vorurteil fest. Er lässt sich überzeugen. Er ist tief bewegt, weil er merkt, dass die Person, die vor ihm ist, gegenwärtig ist und alles weiß, alles sieht und selbst sein eigenes Herz nicht vor ihm verborgen ist. Vielleicht entgeht uns das manchmal, dass Jesus so wundervoll ist. Vielleicht vergessen wir das manchmal, dass Jesus uns auch dort sieht, wo wir denken, dass wir ganz allein sind. Auch wir sind vielleicht immer wieder in unserem eigenen Kämmerlein um dort allein zu sein, nachzudenken, zu lesen, zu beten, Tränen vielleicht zu vergießen. Und vielleicht fühlen sich diese Momente besonders einsam an. Aber Jesus sieht uns dort zu jeder Zeit. Und er sieht nicht nur, dass wir dort sind und diese Zeit haben. Er sieht nicht nur, dass wir dort sind, an diesem Ort sind, uns zurückziehen. Er sieht auch in unser Innerstes hinein, was uns bewegt, was wir fühlen, was wir glauben, was uns unruhig macht. Nathanael, er lässt sich hier in seiner Voreingenommenheit korrigieren und tauscht sie aus mit der Wahrheit, die Jesus spricht. Und es ist so wichtig, dass wir das lernen, in dieser Art und Weise mit Jesus umzugehen. Uns von ihm korrigieren zu lassen und nicht an unseren Vorurteilen festzuhalten in unserem eigenen Leben, weil Jesus uns genau dort ansprechen will, in unserem Herzen, wo sich all das bildet. An einem Herzen, wo wir korrigiert werden müssen. An unserem Herzen, wo wir immer wieder Trost und Zuspruch brauchen. An unserem Herzen, wo wir immer wieder Ermahnung brauchen. An unserem Herzen, wo es Verletzungen gibt, wo wir immer wieder Heilung brauchen. Aber wir bauen oft mit Vorurteilen eine Art Mauer um uns herum und wollen nicht zulassen, dass uns irgendjemand vom Gegenteil überzeugt. Aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder zu dieser Erkenntnis kommen, ganz neu, in der wir sagen, es ist wichtig, dass wir eine aufrichtige Beziehung zu Jesus haben. Eine Beziehung, in der wir ehrliche Worte zu ihm sprechen können. Wo wir eine ehrliche, aufrichtige Zeit mit Jesus haben können. Nicht, damit unser Gewissen beruhigt ist. Nicht, damit wir einen Haken in unser Leseverzeichnis setzen können. Sondern etwas, das uns in seine Gegenwart führt. Zeit mit ihm zu verbringen. Aus unserem freien Willen heraus. Aus ehrlichen Beweggründen. Damit er uns dort, wo er uns begegnet, ausrichten kann. Korrigieren kann, heilen kann. Von all den Dingen, die nicht passen in unserem Leben. Ich musste immer wieder an diese Verse denken. Aus Psalm 62, Vers 9. Da werden wir aufgefordert, vertrau auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Das ist, was wir tun sollen. Das ist die Art, wie wir mit unserem Heiland und Erlöser in Beziehung treten sollen, unser Herz vor ihm auszuschütten. Eine aufrichtige Beziehung zu ihm zu haben. All das vor ihm auszubreiten, damit er vollständig unsere Zuflucht ist. Was hat Nathanael noch gefehlt? Jesus, er bezeichnet ihn als einen wahrhaftigen Israeliten, in dem kein Trug ist. Er ist nicht so ein Heuchler wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern er hat einen echten Glauben, einen aufrichtigen Glauben. Aber jetzt sollte er Jesus kennenlernen. Die Person, um die es letztendlich geht. Wenn man glaubt. Um ihn dreht sich all das. Wir glauben nicht einfach nur an ein Buch oder an eine Institution, der wir angehören. Wir glauben in erster Linie an eine Person. Diese Person hat einen Namen, es ist Jesus Christus. Und alles in diesem Buch und alles in dieser Institution der Gemeinde, es dreht sich um diese Person, Jesus Christus. Und diese Person sollte Nathanael begegnen, damit er zu einer Sache kommen kann. Zu einem Bekenntnis für Jesus. Und diese Begegnung schlägt so tief in Nathanael seinem Herzen ein, dass er etwas über Jesus ausspricht. Und zwar sagt er, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Und er bekennt Jesus hier mit diesen zwei Erkenntnissen. Er ist der Sohn Gottes und er ist der König über Israel. Und diese Erkenntnis geht tief in sein Herz hinein und spricht etwas aus, das keiner der anderen Jünger so früh aussprechen konnte. Keiner der anderen Jünger so früh erkannt hat. Er sieht in Jesus den Sohn Gottes. Das, was Petrus eigentlich zum ersten Mal so richtig erst in Matthäus 16 sagt, sagt Nathanael schon in Johannes 1. Bevor all die Reise mit Jesus losgeht, erkennt er in Jesus den Sohn Gottes und den König Israels. Und ab diesem Zeitpunkt folgt er Jesus entschlossen nach. Und wir lesen nichts von ihm in den Evangelien. Wir lesen nicht, dass er töricht gehandelt hat, dass er was Dummes gesagt hat. Nichts dergleichen. Er folgt Jesus entschlossen und treu nach. Vielleicht hat er dumme Dinge gesagt, ich weiß es nicht und es ist einfach nicht aufgeschrieben. Das ist gut für ihn. Aber wir lesen zumindest nur, dass er Jesus treu nachfolgte. Und dass er das, was er hier in diesem Bekenntnis zum Ausdruck bringt, durch seine Nachfolge bestätigen sollte. Dass Jesus für ihn der Sohn Gottes ist und der König. Nach der Überlieferung von der Kirchengeschichte ging er nach Armenien und verkündigte dort das Evangelium. Und man sagt, dass sogar einige Mitglieder der königlichen Familie durch ihn zum Glauben kamen, dadurch Konflikte entstanden und er sozusagen seitdem als Gründer des armenischen Christentums bekannt wurde. Er starb so wie die anderen auch an Märtyrertod, so wie berichtet wird, an einem besonders dramatischen und brutalen Tod, dass er zuerst gehäutet wurde am lebendigen Leib und anschließend gekreuzigt oder enthauptet wurde, das weiß man nicht sicher. Aber er wird seitdem mit einem von der Kirchenkunst mit einem Messer dargestellt, wegen der Häutung eben. Genau. Und im Mittelalter bereits fing man an, ihn in besonderer Weise zu verehren. Man hat seine Gebeine dann nach Rom gebracht. Und er hat sogar einen guten Gedenktag bekommen, den 24. August. Das könnt ihr nicht wissen, weil ihr nicht in Bartholomä aufgewachsen seid. Aber Bartholomä hieß früher, durch das Mittelalter geprägt, 1365 entstanden, Laubenhardt. Und irgendwann kamen sie im 16. Jahrhundert zu der Erkenntnis, dieses Dorf nach dem Apostel zu benennen, Bartholomäus. Und deshalb findet dort immer noch jährlich am 24. August ein Markt statt, ein Bartholomäusmarkt, wo man dann dort rumlaufen kann und all das tun kann. Und das Wappen von Bartholomä hat immer noch ein Messer vorne drauf, was auch dazu passt. Das sage ich nur, um eine Lücke in eurem Wissen zu schließen und ihr genau das so wisst, wie es richtig ist, wie ich es auch weiß. Ja, dieser Bartholomäus, er lebte beständig in der Nachfolge Jesu, nach diesem klaren Bekenntnis, das er bereits in Kapitel 1 über Jesus abgelegt hat. Er sah Jesus für sich als den Sohn Gottes und als seinen König und richtete sein Leben nach diesem Bekenntnis aus. Und Jesus scheint schon fast überrascht zu sein davon, von dem Glauben und verspricht ihm, du wirst noch Größeres sehen. Du wirst noch Größeres sehen, weil ich diese Leiter zwischen dem Himmel und der Erde bin. Und wisst ihr, bald haben wir hier wieder eine Taufe. Und ich habe heute darüber nachgedacht und habe mich so gefragt, wie war das damals, als ich da unten stand in diesem Taufbecken? Ich habe auch ein Bekenntnis über Jesus abgelegt. Und ich habe damals auch gesagt, dass Jesus für meine persönliche Sünde am Kreuz gestorben ist und dass ich ihn anerkenne als mein Herrn und Heiland, als mein Retter. Und vielleicht geht es dir ähnlich und du denkst auch an deinen Moment zurück, als du in einem Taufbecken standest und das gesagt hast, dieses Bekenntnis abgegeben hast. Und ich frage dich, wie wirkt sich dieses Bekenntnis heute in deinem Leben aus? Ich bin überzeugt, dass Jesus auch uns sagen will, wir sollen noch Größeres sehen. Lass uns immer wieder neu daran denken, wer Jesus für uns ist, wozu wir uns bekannt haben, damit wir eifrig sind, auf ihn zu blicken, in einer ehrlichen und in einer aufrichtigen Beziehung Jesus gegenüber, damit wir auch wirklich Größeres sehen können. Dass er es wirklich ist, was wir bekannt haben, unser Retter, unser Heiland, unser König. Womit fing der Weg von Nathanael an? Mit Vorurteilen. Aber er endete mit diesem wundervollen Bekenntnis und einem treuen Leben bis zum Tod. Und ich wünsche es für mein Leben und für dein Leben, dass auch wir diesen Spuren nachfolgen können, Vorurteile hinter uns lassen zu können, weil Jesus sie korrigiert, damit wir diesem Bekenntnis nachlaufen und nacheifern können, um ihn zu verherrlichen in unserem Leben. Ich will uns diese drei Fragen auch noch mitgeben. In welchen Lebensbereichen, wir können es gerne prüfen in unserem Leben, im Nachdenken, im Beten, nehmt es gerne mit nach Hause, in welchen Lebensbereichen haben wir diese Vorurteile in unserem Herzen und verschließen uns damit vor den Worten Jesu. Ist auch gut, es immer wieder zu hinterfragen. Führen wir diese aufrichtige Beziehung vor Jesus? Ist es mehr als ein Abhaken unserer Gewohnheit, als ein Pflichtgefühl? Schütten wir unser Herz vor ihm aus und leben wir unserem Bekenntnis nach? Wirkt sich dieses Bekenntnis, das wir vor ihm bekannt haben oder vielleicht bald vorhaben zu bekennen, öffentlich hier in diesem Taufbecken, wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Lasst uns auch diese Gedanken, diese Fragen mitnehmen. Sie bewegen in unserem Beten, in unserem Nachdenken. Und ich möchte gern auch diesen Teil abschließen. Lasst uns einmal dazu aufstehen und anschließend noch die Anliegen. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du uns siehst, wo wir sind. Nicht nur, wo wir uns örtlich befinden, sondern auch, wo wir mit unseren Herzen sind. Du siehst uns. Und du willst zu uns sprechen, du willst uns zu dir rufen, Herr. Und ich bete darum, dass wir da in diesen Bereichen, wo wir Vorurteile haben, wo wir voreingenommen sind, wo es uns schwerfällt, dir nachzufolgen, dass du das aufdeckst, dass wir immer wieder neu lernen, eine aufrichtige, ehrliche Beziehung zu dir zu pflegen in unserem Alltag, indem wir unser Herz vor dir ausschütten, Herr, dass du uns ausfüllst, dass wir selbst auch zu einem Leben gelangen, indem wir dir nachfolgen, indem wir treu leben und dich verherrlichen. Amen.